Einen schönen guten Abend, werte Hörer. Willkommen zum Abendjournal. Es ist Freitag, der 20. März. Für Sie am Mikrofon Claudia Dück. Ich habe für Sie wieder die Nachrichten mitgebracht, außerdem Geschäftsanzeigen, die aktuellen Devisekurse und den Wetterüberblick. Nach den Nachrichten erwarten Sie folgende Beiträge. Ein Interview über das Buch »Streiflichter auf mein Leben« von Dr. Alwin Stahl. Dann der dritte Bericht in der Serie Grenzen der Welt. Heute geht es um den Amazonas. Und zuletzt eine Bibel- und Textlese zu Ostern. Dortest für Ministerkandidaten an. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur AP. Präsident Michael Randrianirina hat angeordnet, dass alle Kandidaten für Ministerposten künftig einem Lügendetektortest unterzogen werden sollen. Das Ziel ist, Korruption frühzeitig zu erkennen und geeignete Personen für die neue Regierung auszuwählen. Randrianirina war im Oktober durch einen Militärputsch an die Macht gekommen. Zuvor hatte es wochenlange Proteste gegeben, vor allem von jungen Menschen, die sich über mangelnde staatliche Leistungen und fehlende Perspektiven beklagten. Kurz nach seiner Machtübernahme löste er die Regierung auf und entließ das gesamte Kabinett. Ein neuer Premierminister wurde bereits ernannt. Nun läuft die Suche nach weiteren Regierungsmitgliedern. Bewerber müssen zunächst den sogenannten Polygraphentest bestehen. Nur wer diese Prüfung erfolgreich absolviert, wird zu weiteren Gesprächen zugelassen. Der Lügendetektor misst körperliche Reaktionen wie Herzschlag, Atmung und Hautleitfähigkeit, um mögliche Unwahrheiten zu erkennen. Randrianirina hat angekündigt, innerhalb von 2 Jahren Neuwahlen durchführen zu lassen. In Ungarn ist ein 1700 Jahre alter Sarkophag gefunden worden. Laut der Nachrichtenagentur AP handelt es sich dabei um einen außergewöhnlich gut erhaltenen römischen Sarkophag. Der steinerne Sarg wurde in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgegraben. Er bietet einen einzigartigen Einblick in das Leben der jungen Frau, die darin ruhte, sowie in die Welt, die sie vor rund 1700 Jahren bewohnte. Archäologen des Budapester Geschichtsmuseums entdeckten den Kalksteinsarkophag während einer großen angelegten Ausgrabung. Der Sarkophag war über Jahrhunderte hinweg unversehrt und versiegelt aufbewahrt. Die Fundstücke aus dem Sarg, neben den Gebeinen auch Glasgefäße, Bronzefiguren, Schmuckstücke aus Bernstein und Münzen, diese geben den Archäologen Hinweise auf die Herkunft der Verstorbenen. Derartige Funde sind für die Altertumsforschung von großer Bedeutung. In Argentinien steigt die Arbeitslosigkeit. Wie Ultima Hora schreibt, stieg letztes Jahr im 4. Quartal die Arbeitslosigkeit in Argentinien auf 7,5%. In den 31 größten Städten des Landes lag die Zahl der Arbeitslosen bei etwa 1 Million Menschen. Das waren etwa 156.000 mehr als im gleichen Quartal 2024. Diese Zahlen beziehen sich auf die offiziell registrierten Arbeitskräfte. Die Quote bei den Selbstständigen und den informell Beschäftigten blieb dagegen konstant. Die Daten stammen aus dem Nationalen Institut für Statistik und Volkszählung INDEC. Die Erhebung des INDEC gilt allerdings als problematisch. Personen gelten bereits als beschäftigt, wenn sie mindestens 1 Stunde pro Woche bezahlt arbeiten. Das Institut Argentina Grande spricht deshalb von verdeckter Arbeitslosigkeit. Es gibt in Argentinien viele Menschen mit instabilen, schlecht bezahlten Jobs und wenigen Arbeitsstunden. Während die offizielle Arbeitslosenquote des INDEC im 3. Quartal 2025 bei 6,6% lag, gab das Institut Argentina Grande eine Arbeitslosenquote von 13,8% an. In Argentinien wurde im Februar eine Arbeitsmarktreform verabschiedet. Die Reform soll die Arbeitsbeziehungen stark flexibilisieren, um mehr registrierte Beschäftigung zu schaffen. Ob diese Reform tatsächlich zu mehr formalen Arbeitsplätzen führt, bleibt abzuwarten. In England befindet sich der längste Küstenwanderweg der Welt. Laut dem österreichischen Rundfunk wurde gestern in England nach jahrelanger Planung ein neuer Wanderweg eingeweiht. Dieser Weg streckt sich entlang der gesamten Küste mit einer Länge von rund 4.330 Kilometern. Nach Angaben der Regierungsbehörde handelt es sich um die längste verwaltete Küstenwanderroute der Welt. Entlang des King Charles III England Coast Path sind Sandstrände, Klippen, Dünen und historische Küstenstädte zu sehen. Als einer der Höhepunkte der Route gilt die ikonische Cliffküste der Seven Sisters. Ein Großteil der Route ist bereits begehbar. Bis Ende des Jahres sollen die letzten Abschnitte freigegeben werden. Für die Route mussten über 1600 Kilometer neue Wege angelegt und weitere Abschnitte ausgebaut werden. An dem Projekt wurde 18 Jahre lang gearbeitet. Kommen wir zu den nationalen Nachrichten. Paraguay führt ein Gesetz ein zum Schutz persönlicher Daten und stärkt die Rechte der Bürger. Wie Avisecolor berichtet, hat Paraguay ein neues Gesetz verabschiedet, das den Schutz personenbezogener Daten der Bürger verbessern soll. Das Ministerium für Informationstechnologie und Kommunikation, MITIC, hat über das umstrittene Gesetz Nummer 7593 zum Schutz persönlicher Daten informiert. Dieses Gesetz hilft den Menschen zu verstehen, was mit ihren Daten passiert. Sie haben das Recht zu erfahren, welche Informationen über sie gespeichert sind und wofür diese genutzt werden. Wenn die Daten falsch sind, können die Bürger verlangen, dass sie korrigiert oder gelöscht werden. Außerdem können sie sicherstellen, dass ihre Informationen nur für die Zwecke verwendet werden, die sie erlauben. Das Gesetz betrifft sowohl nationale als auch internationale Daten, insbesondere die, die im Internet gespeichert sind. Es schützt Informationen wie Namen, Adressen, Telefonnummern, Gesundheitsdaten und politische und religiöse Ansichten. Unternehmen müssen transparent mit diesen Daten umgehen und dürfen sie nicht ohne Erlaubnis weitergeben. Das Ziel ist, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, indem persönliche Informationen besser geschützt werden. Obwohl das Gesetz bereits in Kraft ist, wird die praktische Umsetzung schrittweise erfolgen. Die neuen Rechte werden voraussichtlich Ende 2027 vollständig wirksam sein. Die Polizei erwirbt zwei Radargeräte zur Untersuchung des Untergrunds. Die nationale Polizei hat durch eine Spende von Itaipu zwei deutsche Radargeräte erworben. Laut Ultima Hora werden diese Geräte eingesetzt, um Objekte zu erkennen, die im Boden vergraben sind, und um nach Tunneln in der Nähe von Banken oder Gefängnissen zu suchen. Wie Kommissar David Dominguez erklärte, können die Radargeräte zwar nicht exakt anzeigen, was unter der Oberfläche verborgen ist, aber sie detektieren, dass sich Objekte im Boden befinden oder ob Unregelmäßigkeiten vorliegen. Der Radar verfügt über zwei Antennen, die Informationen übertragen. Die vordere Antenne sendet Signale aus, die beim Auftreten auf ein Objekt zur hinteren Antenne zurückgeleitet und anschließend auf einem Bildschirm dargestellt werden. Die Radargeräte kosten etwa 230 Millionen Guaraníes und wurden über Itaipu finanziert. Das Personal der Polizei wird derzeit geschult, um die Geräte einsetzen zu können. Ein brasilianischer Experte ist verantwortlich für die Ausbildung des Personals. Die Radargeräte sind dem Kriminaltechnischen Dienst zugewiesen und können für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, darunter die Suche nach Tunneln in der Nähe von Banken oder Justizvollzugsanstalten. Frauenhäftlinge haben wegen Nahrungsmangel einen Aufstand gestartet. Darüber schreibt ADN Digital. In der Haftanstalt Emboscada kam es zu einem Aufstand unter etwa 90 Häftlingen, die bessere Lebensqualität und die Erlaubnis für zusätzliche Nahrungsmittel von ihren Familien forderten. Der Direktor der Haftanstalt, Ruben Peña, erklärte, dass die Frauen ein Treffen mit Behörden des Ministeriums verlangten, um über eine neue Regelung zur Kontrolle von Lebensmittellieferungen zu sprechen. Während eines Gesprächs am Donnerstagabend versicherten die Verantwortlichen, die Anliegen der Insassinnen zu prüfen und nächste Woche eine Antwort zu geben. Der Direktor betonte, dass die Einrichtung in Bezug auf die Nahrungsmittelversorgung verstärkt worden sei und die Insassinnen täglich Frühstück, Mittag und Abendessen erhielten. Zahlreiche Frauen klagten jedoch über die Qualität der Speisen und die hohen Preise in der Kantine, die ohne Bargeld funktioniert. Stattdessen erhalten die Familien der Insassinnen Konten, auf die sie Geld einzahlen können, um Lebensmittel zu kaufen. Peña versicherte, dass diese Regelungen zur Sicherheit im Gefängnis dienen und auch illegale Geschäfte verhindern helfen sollen. Studenten überwältigen mutmaßlichen Räuber und übergeben ihn der Polizei. Eine Gruppe von Universitätsstudenten in San Pedro hat einen mutmaßlichen Räuber gefasst, der versucht hatte, eine 19-Jährige in einem Wohnheim im Stadtteil San José von Santa Rosa del Aguarau auszurauben. Der Vorfall ereignete sich laut AVC Color früh am Morgen, als die Kommilitonen der jungen Frau sofort reagierten, den Räuber überwältigten und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Beamte der 18. Polizeistation kamen nach einem Notruf zu Hilfe und fanden den Verdächtigen in Gewahrsam der Studenten vor. Ein Mobiltelefon, das dem Verdächtigen gehörte, wurde ebenfalls sichergestellt. Der Fall wurde der Staatsanwältin Laura Soledad Romero gemeldet, die anordnete, dass der Verdächtige bis zur weiteren Klärung in Polizeigewahrsam bleibt. In dieser Gegend wohnen zahlreiche Studenten, die oft von kleinen Verbrechen betroffen sind, so dass sie in diesem Fall gemeinsam handelten, um den Überfall zu verhindern. Kommen wir zu den lokalen Bekanntgaben. Eine Einladung zu einem Fernheimer Viehzüchtertreffen. Alle Viehzüchter aus Fernheim sind zu einem Treffen auf der Estancia Águila eingeladen. Dieses findet am Samstag, den 21. März, statt. Folgende Themen stehen auf dem Programm: Reproduktionshantierung, Genetik, Produktionsdaten und mehr. Das Programm beginnt um 8 Uhr und es wird gebeten, möglichst früh anzureisen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Einfahrt zum Betrieb erfolgt über den Weg 220 und wird beschildert sein. Es wird gebeten, Stühle und Geschirr mitzubringen. Gezeichnet der Betriebsleiter vom Beratungsdienst Fernheim, Georg Bench. Es wird an die Abschiedsfeier für Frau Margareta Dück erinnert. Diese Feier findet am Samstag, den 21. März, um 9 Uhr in der Mennonitengemeinde Loma Plata statt. Gezeichnet im Namen der Familie Karline und Franz Kehler. Der Blick auf das aktuelle Wetter in Philadelphia. Der Himmel ist überwiegend bewölkt und die aktuelle Außentemperatur beträgt 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 81%, der Luftdruck 1002 Millibar und der Wind weht mit 9 Stundenkilometern aus nordöstlicher Richtung. Die Tiefstemperatur in Philadelphia betrug heute 24 Grad Celsius und das heute Tagesmaximum lag bei 33 Grad. Die höchste Windgeschwindigkeit betrug 34 Stundenkilometer. In Philadelphia hat es am Nachmittag 2 mm geregnet. Hier auch weitere Regenmengen aus Fernheim, in Hohenau 3 mm und in Friedensruh 5 mm. Und das ist die Wetterprognose fürs Wochenende laut dem Nationalen Wetterdienst. Morgen erwarten uns warme Temperaturen zwischen 24 und 36 Grad Celsius und Wind aus dem Norden. Der Himmel soll sich teilweise bewölkt zeigen. Gebietsweise könnte es Regenschauer geben. Am Sonntag erwartet uns ähnliches Wetter mit einer Temperaturspanne zwischen 25 und 35 Grad Celsius. Der Wind kommt dabei aus nördlicher Richtung. Am Sonntag könnte es in einigen Gegenden des Chaco regnen und gewittern. Von der Pizzeria y Churrasqueria MF in Loma Plata wird bekannt gegeben, dass im Restaurant an den folgenden Tagen Asado wie auch eine große Auswahl an kalten und warmen Speisen von Buffet zum Kilogrammpreis angeboten werden. Am Freitagabend, am Samstag mittags und abends sowie am Sonntag zum Mittag. Gezeichnet Manuel Bratz. Kommen wir zu den Devisenkursen. Der US-Dollar steht auf 6.412 zu 6.518 Guaraníes und der kanadische Dollar auf 3.989 zu 5.003 Guaraníes. Der Euro wurde mit 7.474 zu 7.734 gehandelt und der brasilianische Real lag bei 1.199 zu 1.256 Guaraníes. Der Peso Argentino wurde mit 4 zu 5 Guaraníes gehandelt und der Boliviano lag bei 499 zu 1.001 Guaraníes. Der Finanzabteilung Neuland gilt unser Dank für die Zustellung dieser Daten.
Kennst du eigentlich schon die Marke Jeden Tag und die vielen Artikel, die es davon gibt?
Nein, noch gar nicht. Jetzt bin ich aber neugierig. Was gibt es denn alles?
Eine ganze Menge. Zum Beispiel Vollwaschmittel, das für strahlend weiße Wäsche sorgt. Und für die Geschirrspülmaschine gibt es auch alles. Pulver, Klarspüler, Tabs und Salz.
Oh, das klingt praktisch.
Und nicht nur das, auch die normale Abwaschseife ist richtig gut. Dazu kommt ein komplettes Sortiment an Putzmitteln fürs Bad und sogar erstklassiges Toilettenpapier.
Das klingt wirklich super. Und wo bekomme ich diese Produkte?
Ganz einfach, bei Locom in Loma Plata an der Bethelstraße. Telefon 0986 287 338. Oder bei Locom Asunción an der Sacramento in der Nähe vom IPS. Telefon 0984 601 118.
Das merke ich mir.
Die Produkte von Jeden Tag geben mir jeden Tag Freude beim Arbeiten.
Planst du einen neuen Wagen zu kaufen? Dann ist vielleicht der Chevrolet eine gute Option. Beim Kauf vom Chevrolet bekommst du 2 Jahre Wartung mit dabei und die Titelverschreibung ist kostenlos. Also, das Angebot steht. Besuche die Filiale von De La Sovera an deinem Wohnort und suche dir deinen Wagen aus. De La Sovera, der Vertreiber von Chevrolet, präsentiert dieses Angebot für alle Kunden im ganzen Chaco.
Träumst du von einer unvergesslichen Reise nach Israel? Begleite uns im Oktober 2026 in einer Gruppe und erlebe das Land der Vielfalt und Geschichte. Aber damit nicht genug. Ab Familienabenteuer, romantische Hochzeitsreisen in die Karibik All-Inclusive, Erlebnisse in Kanada, Deutschland und China, Klassenausflüge, Schüleraustausch ins In- und Ausland. Wir erfüllen deine Wünsche und planen deine perfekte Reise. Ebenfalls sind wir behilflich bei der Visabeschaffung. Kontaktiere uns unter der Telefonnummer 0981 104 948. Wir sprechen alle Deutsch. Menno Travel, dein zuverlässiger Partner in Sachen Reisen.
Suchst du eine richtig gute Batterie für dein Auto? Dann wähle Warta. Warta bietet hohe Leistung, lange Lebensdauer und ist weltweit bekannt. Entscheide dich für Qualität. Entscheide dich für Warta. Mit Unterstützung von Giacomo.
Bei der Cooperativa Multiactiva Loma Plata setzen wir uns aktiv ein für den Erfolg unserer Mitglieder. Über unser benutzerfreundliches Zahlungsportal können Sie Ihre Zahlungen schnell und sicher erledigen. Wir machen Ihre Finanztransaktionen einfach und effizient, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Mit unserer neuen App können Sie Ihre Bankgeschäfte direkt von Ihrem Telefon erledigen. Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen oder rufen Sie an 0984 311 526. Cooperativa Multiactiva Loma Plata. Ihr Partner für einfache und sichere Finanzlösungen.
Radio ZB30, 24 Stunden Infos über Gott und das Geschehen auf der Welt.
Jesaja 26, Vers 12. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan.
Und damit kommen wir zum Block mit den Beiträgen. Streiflichter auf mein Leben, so heißt das neue Buch von Dr. Alwin Stahl. Was er darin alles erlebt hat und warum es sich lohnt reinzulesen, das hat er meiner Kollegin Hildegard Battista erzählt.
Streiflichter auf mein Leben, Das ist der Titel des Buches von Dr. Alwin Stall. Der Autor gibt uns selbst Einblicke in die Beweggründe und Inhalte seines Werkes. Streiflichter auf mein Leben, so lautet der Titel Ihres Buches, Dr. Stall. Aus welchem Grund haben Sie diesen Titel gewählt?
Ja, das Leben ist ja aus vielen Stücken zusammengebastelt und ich hatte nicht vor, etwas ganz Großes und in alle Details reinzugehen, nur so Punkte aus dem Leben herausgreifen und die präsentieren. Deshalb nannte ich das einfach Streiflichter auf mein Leben.
Und was war jetzt denn so der Anlass, das Buch zu verfassen?
Ja, ich kann dir mal kurz in meinem Vorwort auch sagen, was mein Anlass war. Mit über 70 Jahren wurde ich rasch vergesslich, merkte ich. Sollten alle schönen, schweren und interessanten Erlebnisse meines Lebens einfach in Vergessenheit geraten? Zweitens, könnten all diese Erfahrungen für meine Familie, Freunde, Verwandte und Mitarbeiter nicht zu guten Erinnerungen werden? Und drittens, wäre so ein Buch nicht auch eine gute Möglichkeit, ein herzliches Dankeschön an alle Patienten und Mitarbeiter loszuwerden? Und unser großer Gott, der alles in unserem Leben kennt und lenkt, vor allem ihm möchte ich mit diesen Zeilen Dank und Anbetung bringen. Das würden so ungefähr die Beweggründe sein, dieses Buch zu schreiben, das ich am Anfang eigentlich gar nicht wollte.
Und der Titel, der zieht ja sich so wie ein roter Faden durch das gesamte Buch. Sind die Themen jetzt chronologisch gesetzt oder wie sieht die Inhaltseinteilung aus?
Größtenteils ist es eine Lebensgeschichte von mir und unserer Familie mit Erfahrungen, Erlebnissen von der Geburt an bis zum jetzigen Zeitpunkt. Kindheit, Jugendzeit, Studium, Arbeit auf Kilometer 81 in Philadelphia sowie auch die verschiedentlichen Fortbildungen im In- und Ausland. Ein Teil in der Mitte des Buches, Streiflichter, in Form von Fotos aus der ganzen Zeit. Und im letzten Teil des Buches sind dann noch einmal einige extra Momente aus der Arbeit festgehalten.
Sie gehören zu den Ärzten, die an manchen Stellen mit einer eingeschränkten Ausstattung arbeiten mussten, um die anfallenden Aufgaben dann ja auch zu erfüllen. Lassen Sie die Hörer bitte an einige der vielen herausfordernden Situationen teilhaben.
Eine Sache war ja, dass man nicht so viel Diagnosemöglichkeiten damals hatte, dass man leichter und schneller feststellen konnte, was hatte der Patient, sondern man musste es einfach auch, wie wir es nennen, klinisch ausfinden, ausfragen, untersuchen und so weiter. Und zum Beispiel nur, wenn ein Patient reinkam vom Wochenende, wo auch immer, mit einer Stich- oder Schussverletzung im Bauch, im Brustkorb, dann konnten wir nicht lange Tomografien machen und sehen, wo ist was passiert. Da mussten wir grundsätzlich der Regel nachgehen, eine Schusswunde, eine Stichverletzung im Bauch, im Thorax, das müssen wir aufmachen und nachschauen, was ist. Und das war jedes Mal dann ein größeres Unternehmen, wo wir dann gelegentlich auch große Verletzungen vorfanden oder dann feststellten, es war zum Glück nichts Großes passiert, aber man musste reingehen. Wenn ich ein Beispiel sonst noch mal erwähnen sollte, wir haben immer wieder Patienten gehabt, die eine Krankheit haben, die den Dickdarm krank macht, der entnervt den, der funktioniert nicht mehr und dann sammelt sich viel Stuhlgang im Dickdarm und der geht nicht von alleine durch. Und wenn man den nicht zu oben, nicht zu unten rauskriegt, muss man den Bauch aufmachen und den ganzen Teil vom Dickdarm rausschneiden. Und so hatten wir einen, dem das passiert war, den machten wir auf und dann stellten wir fest, der ganze Dickdarm war geplatzt und der ganze Stuhlgang im ganzen Bauch verlaufen. Ja, dann hieß es eben dran an die Sache und wir kamen nicht gut fertig damit, den sauber zu kriegen mit all den Säure und so weiter. Dann haben wir einfach einen Gartenschlauch ins OP gelegt Und dann draußen gebeten, dass sie den Wasserhahn aufschrauben, und dann haben wir gewaschen und gewaschen. Und das bis das ganze, der ganze OP eigentlich witzig und nass war. Aber wir kriegten den sauber, wenn das auch keine medizinische saubere Arbeit war, die wir da machten, aber wir kriegten das alles raus. Und in den nächsten Tagen haben wir mit ein bisschen Zittern und Bangen den Verlauf der Krankheit dann beobachtet. Und der Patient hat keine Komplikationen gemacht. Das war für uns ein Wunder, dass der ohne Entzündungen, ohne alles mit so einer Arbeit fertig wurde. Da sind mehrere solche Erlebnisse in dem Buch, ähnliche, die wirklich, glaube ich, interessant sind zum Lesen. Da können die Leser sich verweilen eine Zeit lang mit den Erlebnissen.
Und Sie haben ja auch die Entwicklung in verschiedenen medizinischen Einrichtungen miterlebt. Wie würden Sie diese Entwicklung beschreiben, wenn Sie jetzt einmal auch zurückschauen und auf das, was heute ist?
Ich würde da mal ein Beispiel nehmen. Das ist die Endoskopie, die Magen- und Darmspiegelung. Die Möglichkeit gab es, die hatten wir aber nicht hier. Und das war eine sehr wichtige Einrichtung, die wir eigentlich brauchten, um solche Gebiete im menschlichen Körper zu untersuchen, um dann auch eine Behandlung anleiten zu können. Und als diese Endoskopie wurde hier nicht gemacht. In Asunción gab es das, aber wir mussten irgendwie das herkriegen, um das hier auch machen zu können. Und dann blieb uns meistens nichts anderes übrig, als selber dran gehen. Dann habe ich Möglichkeiten gesucht, mit jungen Spezialisten in Asunción mitzumachen, eine Woche, zwei Wochen, wie sie das tun, wie sie arbeiten, wie das funktioniert. Dann bin ich im Ausland gewesen, in Kanada bei einem Spezialisten, eine Woche mitgemacht. Dann war ich 2-3 Wochen in Deutschland auf einer Stelle, in einer endoskopischen Abteilung. Und so lernte ich das dann nach und nach. Und dann hieß es, nach Hause kommen und die Verwaltung davon überzeugen, dass wir das Ding brauchten. Das war der nächste Schritt dann. Und die waren ja auch nicht immer so ganz groß bei Kasse. So. Man musste dann schon ein bisschen pokern und überzeugend wirken. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und mit der Zeit kam die Zusage, wir haben uns das Ding angeschafft und wir haben angefangen zu arbeiten. Natürlich mit viel Bangen und auch mit vielen Fehlern am Anfang, aber wir konnten uns reinarbeiten. Und ich konnte das Zeug auch anderen jüngeren Kollegen noch weitergeben, sodass das nachher weitergelaufen ist, als ich rausging. So, würde ein Beispiel sein, wie wir mit solchen Fortschritten oder mit solchen Notwendigkeiten und Möglichkeiten gearbeitet haben. Selber dran, selber suchen, selber versuchen, selber anschaffen und dann mitarbeiten. Das gab ja da noch viele als nur diese. Die Echographie zum Beispiel ist ein sehr wichtiger Teil gewesen auf diesem Gebiet. Die Tomographie, die Resonanz, ja, all die Laboruntersuchungen, die hinzukamen. Also es ist eine ganze Menge Sachen sind da gewesen, die in dieser Zeit aufgearbeitet und eingeführt wurden. Und das war eine wichtige Einführung und ein wichtiger Fortschritt für uns.
Sie haben eine Familie, Dr. Stahl. Wie schafften Sie es, Familie und Beruf zu vereinbaren? Weil wenn man die Themen liest, was Sie in dem Buch haben, Sie waren doch auf sehr verschiedenen Stellen tätig und demnach auch sehr viel unterwegs.
Ja, wir sind viel unterwegs gewesen. Eigentlich nicht so viel. Im Großen und Ganzen sind wir 30 Jahre hier in Philadelphia gewesen, 10 Jahre auf 81 und 4,5 Jahre in Deutschland auf verschiedenen Stellen. Und dann hat die Familie mitgemacht. Mein großer Vorteil in der ganzen Sache oder unser großer Vorteil war, dass Elnora hatte, meine Frau hatte als Schwester gelernt und die hatte eine ordentliche Schwesternausbildung hier in Philadelphia gemacht, wo sie besonders wie geht man mit Patienten um, wie man dranbleiben muss und wie man sich selber zurückstellen muss. Und sie war darin ein großes Vorbild und hat immer wieder mir das gezeigt, wie man das macht. Selbstlos, dem erst Patient und dann all das andere. Und das habe ich eigentlich von ihr gelernt und nachgeahmt. Für die Kinder war das mit der Zeit eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir leben so und wir haben diese Aufgaben und wir machen die gerne. Und ist leider gelegentlich ungemütlich, aber die haben, soweit ich mich erinnern kann, niemals groß aufgemotzt. Sie nahmen das an als was ganz Normales für uns. Wir haben dann aber auch sehr viel Unternehmen gehabt als Familie mit längeren, größeren Ausflügen zum Meer, in Ostparaguay, nach Kanada, nach Deutschland und so weiter. So, wir hatten viel Möglichkeiten, Zeit miteinander und zusammen zu gehen, sodass es für mich besehen niemals wirklich schwer geworden ist, die Familie zusammenzuhalten. Die waren dabei und haben das als was Normales angesehen und haben mitgemacht.
Und ein Arzt ist dazu da, Menschen zu helfen. Und gleichzeitig stellt er sich für viele auch die Frage, ob ein Arzt selbst krank werden darf. In Ihrem Fall war es in den Anfangsjahren wohl schwierig, sich Krankheit zu erlauben. Wie haben Sie diese Situation erlebt, Dr. Stahl?
Die Frage ist mir sehr oft gestellt worden. Wird ein Arzt auch krank? Natürlich wird er krank, ist ein Mensch wie alle anderen. Aber es waren gewisse Sachen, die haben bei mir immer, muss man sagen, Aufmerksamkeit hervorgerufen. Warum gab es so viele, zum Beispiel, ja, warum gab es so viele Grippewellen? Und wir waren eigentlich als Ärzte kaum mal grippig. Warum ist das so? Wir konnten ja uns hier jedes Mal im Sprechzimmer von den Patienten anstecken. Aber das passierte eigentlich selten. Ich kann mich kaum erinnern an eine Grippe, die ich mitmachte mit der ganzen Gesellschaft. Ich glaube immer, dass ein gewisses Impfen war, was wir kriegten. Immunisieren. Wir kriegten ein bisschen von diesem Patienten, ein bisschen von jenem, und dann mit der Zeit hatte der, ehe das eine Krankheit entwickeln konnte, hatte der Arzt Gegenwehr, der Körper Gegenwehr entwickelt, sodass wir die Krankheit gar nicht wirklich kriegten. Das ist zum Beispiel eine Sache von einem Arzt, wird er auch mal krank. Also auf dem Gebiet sehr wenig, sehr selten. Ich habe ein paar Gesundheitsprobleme gehabt in meinem Leben und die waren am Anfang auch nicht ganz einfach zu bewältigen, aber ich bin davon gesund geworden. Das ist auch im Buch ein bisschen beschrieben. Und ich denke, dass ich von daher Krankheiten wohl hatte, aber ich brauchte kaum mal aussteigen aus der Arbeit. Ich konnte immer weiter mitmachen und irgendwann regelte sich das Ganze dann wieder.
Jetzt ist das Buch Streiflichter auf mein Leben gedruckt worden und Sie haben einiges aus dem Inhalt mitgeteilt und bestimmt sind jetzt einige Hörer begeistert, doch mehr darüber zu erfahren. Wo kann das Werk Streiflichter auf mein Leben denn jetzt erworben werden?
Das liegt in den drei Kolonistbibliotheken vor. Wir haben das zum Vertrieb hier in die Bibliothek in Philadelphia gegeben und die wollten das dann auch nach Neuland und nach Loma Plata schicken und da vertreiben lassen. So, die Leute können da in den Bibliotheken nachschauen, da werden sie das finden.
Vielen Dank Ihnen, Dr. Alwin Stahl. Er sprach über sein Werk Streiflichter auf mein Leben.
Das war ein Einblick in das neue Buch von Dr. Alwin Stahl, Streiflichter auf mein Leben. Extreme Landschaften, außergewöhnliche Lebensräume und Orte, die den Menschen seit jeher herausfordern. In der Reihe Grenzen der Welt richten wir den Blick auf Regionen, die durch Klima, Höhe, Weite oder Abgeschiedenheit geprägt sind. ob eisige Polarlandschaften, trockene Wüstengebiete, dichte Regenwälder oder die höchsten Berge der Erde, jede dieser Regionen erzählt ihre eigene Geschichte. Hier folgt nun ein weiterer Bericht der Serie über den Amazonas. Es plätschert, gluckst und gurgelt. Dann wieder rauscht das Wasser gleichförmig dahin. Allein der Fluss des Amazonasgebiets spielt schon eine ganze Symphonie, wie geo.de schreibt. Aber da ist auch noch ein Chor im undurchdringlichen Regenwald. Zirpende, sägende, brummende und summende Insekten. Und Solisten wie Vögel und Brüllaffen. Das Amazonasgebiet ist ohrenbetäubend. Und dennoch, kaum etwas wirkt so beruhigend und entspannend wie das Orchester der Natur. Der gewaltige Amazonasstrom durchfließt Südamerika auf rund 6400 Kilometern. Er beginnt in den Anden in Peru und mündet in den Atlantik an der brasilianischen Küste. Sogar in der Trockenzeit ist der Amazonas an manchen Stellen 10 bis 20 Kilometer breit. Zum Vergleich, der Rio Paraguay ist in der Gegend von Asunción etwa 475 Meter breit. In der Regenzeit von Dezember bis Mai tritt der Amazonasfluss dann aber noch viele Kilometer weiter über die Ufer und dringt weit in den Regenwald vor. Tief ist der Fluss im Schnitt 30 bis 40 Meter, stellenweise bringt er es aber auch auf 100 Meter. Bei hohem Wasserstand fließen 300 Millionen Liter Wasser pro Sekunde in den Atlantik. Diese Süßwasserfahne reicht dann 150 Kilometer weit in das Meer hinein. Der Amazonas in Südamerika ist der Hauptstrom des größten Fließgewässersystems der Erde. Das Einzugsgebiet des Amazonas, das Amazonasbecken, erstreckt sich über 3 Zeitzonen und 9 Länder. Französisch Guayana, Suriname, Guyana, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien und Brasilien. Zu Brasilien gehört der weitaus größte Teil. Unter dem Begriff Amazonien vereinen sich der gewaltige Flussstrom und der umgebende Regenwald. Es gibt kaum Menschen, dafür eine große Artenvielfalt, riesige Bäume und üppig wucherndes Grün, die Lunge unseres Planeten. Mit 5,5 Millionen Quadratkilometern, davon 3,3 Millionen in Brasilien, ist es der größte zusammenhängende Regenwald der Erde. Und trotz unkontrollierter Abholzung gelten noch 80% als intakt. Der Amazonas-Regenwald entwickelt sich und gedeiht. Auf einem Quadratkilometer können bis zu 1000 verschiedene Bäume wachsen. Von den Fischen, die sich im Wasser tummeln, sind 2000 Arten bekannt. Abermals dieselbe Zahl wird gerade noch bestimmt und katalogisiert. Bekanntester Vertreter ist wohl der Piranha neben Stechrochen und dem berühmten Amazonasdelfin. Aus der Vogelwelt kennt vermutlich fast jeder den Tukan mit seinem langen bunten Schnabel. Besonders farbenfroh ist auch der Scharlachsichler, ein leuchtend roter Ibis oder der weltbekannte Ara. Die Top 10 der Säugetiere führen hingegen Puma und Faultier an. Nördlich der im Amazonas gelegenen Stadt Manaus liegt der Nationalpark Parque Nacional do Jaú. Er zählt seit dem Jahr 2000 zum UNESCO-Weltnaturerbe und ist mit 23.000 Quadratkilometern eines der größten unter Schutz stehenden Regenwaldgebiete weltweit. Auf dem riesigen Areal gibt es keine Unterkunftsmöglichkeit. Erkundet werden kann das Gebiet nur per Boot. Neben unberührter Fauna und Flora ist der Park auch Rückzugsgebiet für eine Reihe indigener Völker. Die Menschen leben zum Teil so isoliert, dass man sie nicht erreichen kann. Deshalb gelten sie auch als unkontaktierte Völker. Geologisch gesehen liegt das Amazonasgebiet in einer riesigen Tiefebene, die im Norden an die Guyana-Länder grenzt, im Westen an die Anden und im Süden an das brasilianische Bergland, wie Planet Wissen schreibt. Zwar ist der größte Teil Amazoniens mit geologisch recht jungen Sedimentgesteinen bedeckt, doch es handelt sich nur um eine dünne Decke. Bei Bohrungen stößt man im Untergrund recht schnell auf magmatisches Gestein aus dem Erdinneren. Zum Schluss hier noch einige Fakten über den Amazonas-Regenwald von der Internetseite Oro Verde. Erstens, der Amazonas-Regenwald erzeugt seinen eigenen Regen und versorgt große Teile des südamerikanischen Kontinents mit Wasser. Zweitens, Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich im Amazonasgebiet noch 10% der weltweit unentdeckten Arten verbergen. Drittens, Chihuahuaco-Bäume sind eine der ältesten und größten Baumarten des Amazonas. Ganze 800 bis 1000 Jahre dauert es, bis die Pflanze ihre maximale Höhe von bis zu 60 Metern erreicht. Und viertens, zahlreiche moderne Medikamente basieren auf pflanzlichen Wirkstoffen, die ursprünglich aus dem Amazonas-Regenwald stammen. Der Amazonas, ein grünes Paradies, das vor allem den Chaqueño fasziniert. So viel Wasser, so viel Natur und so viele Tiere. Da kann man einfach nur staunen, wie groß unser Gott ist. Ein Beitrag aus unserer Reihe Grenzen der Welt über den Amazonas. Bis Ostern möchten wir Sie zu einer täglichen Atempause einladen. In den kommenden Tagen lesen wir gemeinsam kurz Bibeltexte und dazu passende Gedanken aus dem Heft Atempause auf dem Weg zum leeren Grab. Jeden Tag nehmen wir uns hier ein paar Minuten Zeit, um zur Ruhe zu kommen, auf Gottes Wort zu hören und uns innerlich auf Ostern vorzubereiten. Die Bibeltexte lesen wir aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Zunächst die Bibellese. Heute aus Lukas 22, Vers 31 bis 34. Zu Petrus gewandt, sagte Jesus: Simon, Simon, pass auf! Der Satan ist hinter euch her, und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, fuhr Petrus auf, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte: Petrus, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Und der Text aus dem Heft Atempause. Die Spreu vom Weizen trennen. Die Jünger scheinen nicht zu begreifen, welche Bedeutung dieses Mahl hat. Sie streiten sich nach der Ankündigung von Jesu Tod tatsächlich munter darüber, wer von ihnen der Größte ist. Und Jesus? Er nimmt sich in seiner unendlichen Liebe inmitten von seinem eigenen Leiden Zeit, um die Jünger auf den Boden der Realität zurückzuholen. Simon, Simon, spricht er Petrus mit seinem ursprünglichen Namen an. Jesus kann Petrus nichts vormachen. Der kennt seinen Charakter und weiß, in welcher Gefahr Petrus damit steht. Aber Jesu Gebet hat stärkere Kraft als die Absicht des Satans. Es ging Jesus nie darum, dass der Leiter aus Petrus herausgesiebt wird, sondern Petrus aus Petrus, alles Selbstgerechte und Stolze. Was für ein Geschenk, dass Jesus dabei schon weiterdenkt. Wenn du dann zurückgekommen bist, spricht er Petrus zu, nicht falls. Jesus hat einen Plan mit Petrus. An dem hält er fest, trotz aller Verfehlungen. Der Weg führt jedoch durch einen Zerbruch, bevor Petrus dann tatsächlich zu dem Felsen wird, auf den Christus seine Gemeinde baut. Soweit der Bibeltext und der dazu passende Gedanke aus dem Heft Atempause auf dem Weg zum leeren Grab. Thank you.
Es trennt die Erde. Du trägst den Menschen Last, das neu lebendig werde, was noch vom Tod umfasst. Wir tragen weit die Kunde, wir bekennen es vereint, dass durch das Blut des Lammes das Licht des Lebens scheint. Wir halten hoch das Kreuz, wir stehen auf für dein Reich. Jesus, du bist des Lebens Kron, der ewige König, Gottes Sohn. Du hast das Kreuz gewählt zum Heil für diese Welt. Und es erklingt das Lied des Lebens, es ist vollbracht, der Weg ist frei durch das Kreuz. Ein neuer Baum des Lebens wächst auf an diesem Ort. Der letzte Feind des Menschen hat nicht das letzte Wort. Das Zeichen deiner Liebe ragt in den Himmel auf. Ein Ärgernis ist für viele, doch Rettung den, der glaubt. Wir halten hoch das Kreuz, wir stehen.
See.
Diese Sendung kommt nun zum Abschluss. Ich habe hier noch einmal die aktuellen Wetterdaten für Sie. Die aktuelle Außentemperatur beträgt 27 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 86% und der Luftdruck 1002 Millibar. Der Wind weht aus nordöstlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von 7 Kilometern pro Stunde. Und hier der Hinweis auf einige Sendungen, die wir heute Abend auf diesem Sender noch für Sie haben. Hier geht's gleich im Anschluss weiter mit der Kindersendung »Hast du schon gewusst?« Um 19.15 Uhr folgt die Kurzsendung »Der Landwirt« und um 20.27 Uhr hören Sie die Segensworte am Abend. Ihnen wünsche ich nun einen erholsamen Feierabend und ein gesegnetes Wochenende. Auf Wiederhören. We'll be right back.